Ich eröffne dann die 42. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Erster Sitzungspunkt: Versicherungsverträge, und übergebe an Frau Schmerse.
Ja, es gibt zwei große Blöcke, mit denen wir uns heute beschäftigen sollten. Der ISB hat sich ziemlich intensiv in seiner September-Sitzung mit Versicherungsverträgen befasst. Es gibt zwei Themen. Ich meinte, das erste ist ein reines Ifristier-Thema. Damit würde ich auch anfangen wollen. Und der zweite Block handelt dann davon, was wir heute Vormittag schon mal angesprochen hatten, das Zusammenspiel zu Ifris 9. Der erste Block, da geht es um die Bilanzierung von überschussberechtigten Verträgen. Mit dem hat sich der ISB nochmal beschäftigt. Und zwar geht es um die Veränderung von Marktvariablen bzw. die daraus resultierenden Schätzungsänderungen, wie damit umzugehen ist. Also das heißt, um welche Änderungen geht es konkret? Bei den Änderungen von Marktvariablen bei überschussberechtigten Verträgen können die zum einen Zinssatzänderungen zur Folge haben und zum anderen auch die Beträge der Cashflows des Vertrags selber da zur Anpassung führen. Kurz noch mal eine Terminologie-Erklärung. Der ISB hat sonst in seinen Papieren bei dieser Thematik immer vom Thema Interest Expense gesprochen, hat dann irgendwie festgestellt, dass das Wording nicht ganz glücklich ist und hat jetzt, so ist es auch in den Papieren, durchgezogen von Insurance Investment Expense gesprochen, meint wohl aber das Gleiche. Und es geht halt dabei um die quasi Weiterleitung der Investmentrenditen an den Versicherungsnehmer. Also der Teil wird dann quasi als Insurance Investment Expense bezeichnet. Kurz nochmal rückblickend, was bisher beim ISB dazu entschieden wurde. Also bei Non-Par gab es ja diese Accounting Policy Choice, die Effekte, die aus den Zinssatzänderungen resultieren, entweder in der G&V oder im OCI zu puffern. Jetzt war halt die Überlegung, was kann man davon auf Paar übertragen oder nicht. Damals war ja quasi der Ansatz mit dem Mirroring, mit den verschiedenen Cashflow-Blöcken und den verschiedenen Renditen und Zinssätzen halt nicht glücklich für befunden. Der ISB hatte sich, was wir ja auch schon besprochen hatten, dann mit dem Effective-Yield-Ansatz auseinandergesetzt, um halt quasi aktualisierte Zinssätze für alle Cashflows des Vertrags zugrunde zu legen. Und das soll dann aber nur dann gelten, wenn halt auch der substanzielle Teil der Renditen schwankt. Also dann haben wir diesen Effective-Yield-Ansatz. Ansonsten, wenn jetzt der substanzielle Anteil nicht schwankt, eben ganz normal diesen Locked-In-Zins, den wir halt auch für Non-Par haben. Der ISB hat dann jetzt in seiner Sitzung quasi eine mehr oder weniger Zielsetzung formuliert. Und zwar gesagt, dass für alle Arten von Cashflows Schätzungsänderungen aufgrund von Veränderungen der Marktvariablen an derselben Stelle in der Ergebnisrechnung auszuweisen sind. Das heißt, wenn man sagt, dass die Änderung der Zinssatzes im OCI gepuffert werden sollen, dass das Ganze auch für Änderungen der Cashflows gelten soll, also ein konsistenter Ausweis. Und hat dann als Zielsetzung in der G&V quasi gesagt, dass wir eine Cost-Measurement-Basis haben. Das ist in Textziffer 7 der Unterlage aufgeführt. Das heißt, dass wir den Insurance-Investment-Expense in der G&V auf Kostenbasis haben, das heißt für den allgemeinen Ansatz dann bei Paar mit dem Effective Yield Approach. Und die Differenz zwischen diesem anschaffungskostenbasierten Wert und dem aktuellen Wert aufgrund der Veränderung der Marktvariablen im OCI haben. Der ISB hat sich dann weiter entschieden, für diese Kostbestimmung keine weiteren Ermittlungstechniken vorzugeben, sondern lediglich Anwendungshinweise, dass das Ganze konsistent gemacht wird. Weiterhin hat der ISB dann überlegt, es gibt ja auch Verträge, wo wir eigentlich keine ökonomischen, sondern wirklich nur Accounting-Mismatches haben. Das heißt, Verträge, die unter den Variable-Fee-Approach fallen, also direkte Versicherungsverträge. Dafür hat er dann beschlossen, diese Zielsetzung mehr oder weniger anzupassen. Und zwar, dass wir dann auf den Current-Period-Book-Yield-Approach zurückgreifen, weil man dann halt die Accounting-Mismatches mehr oder weniger komplett eliminieren kann. Und dann genauso halt in der G&V aufgrund des Current-Period-Book-Yield den Aufwand erfasst und dann halt die Differenz im OCI quasi wieder aufgliedern kann. Weitergehend in Punkt 1.4 sind dann Wechsel der Ansätze, ist dann aufgeführt, was mit den OCI-Seiten etc. zu machen wird, da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. 1.5 wäre dann noch wichtig, dass wir das Ganze dann als Weilerbilanzierungsmethode, das hat man jetzt schon gemerkt, ausgeschaltet hat. Ich fand es ein bisschen irritierend, dass der ISB erst die Sachen durchgeht, um dann zu sagen, übrigens, wir haben diese Wahl, weil das ist Grundlage dessen, um überhaupt diese ganzen Sachen machen zu können. Das heißt, dieses Wahlrecht, was wir für Non-Par haben, einfach auch auf Paar übertragen. Das heißt, dass halt diese Änderung der Marktvariablen in G&V und OCI aufgespalten werden kann oder halt direkt in der G&V alles gezeigt werden kann. Und es quasi dann übertragen hat, diesen Ansatz. Mit dem Unterschied, wenn wir keine Mismatches haben, halt diesen Zinssatz zu Current Period zu nehmen und ansonsten Effective Yield. Es gibt dann auch noch ein paar Übergangsvorschriften und vereinfachten Ansätze. Der letzte Punkt, der in dem Zusammenhang bei den Änderungen der Marktvariablen noch aufgegriffen wurde im September, war das Thema Hedging, was wir hier auch schon mal angesprochen hatten. Das heißt, wenn halt die eingebetteten Garantien über Derivate abgesichert werden oder das Finanzmarktrisiko, was da drin liegt, dass wir dann halt Accounting Mismatches haben können aufgrund der unterschiedlichen Bewertung, weil wir einmal das Ganze in der Marge puffern und das Derivat selber ja aber durch Fair Value P&L bewertet wird. Hier hat der ISB entschieden, dass die Wertänderungen der Garantien der G&V erfasst werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen, die sind in Punkt 1.7 dann auch entsprechend der ISB-Entscheidung abgebildet. Gibt es zu dem reinen, sag ich mal jetzt, Frist 4-Block Anmerkungen oder Fragen zu den Entscheidungen?
Ja, das wahrscheinlich für die meisten Mitglieder des Fachausschusses Science Fiction ist. Und relativ weit weg ist, sage ich mal, von dem, was im Tagesgeschäft ist, vielleicht mal direkt die Frage an unser Versicherungsmitglied, inwieweit das, sage ich mal, das adressiert, was bei euch in der Branche auftritt, eure Anregungen an den ISB reflektiert und wo ihr das Gefühl habt, nee, das passt nicht so genau und warum dann nicht.
Ja, gern. Also grundsätzlich, glaube ich, sehen viele Anwender die Entwicklung positiv im September, was jetzt den Themenkomplex, den Frau Schmerzer gerade vorgestellt hat, betrifft. Und zwar in den meisten Belangen. Also das Hedging-Thema ist adressiert in einer Art und Weise, wie es, glaube ich, vielen entgegenkommt. Da muss man sehen, ob das dann alles adressiert. Aber das ist schon mal ein richtiger Schritt. Das Thema OCI-Darstellung, das prinzipienbasiert zu lösen, halte ich auch für einen weisen Schritt. Denn es hat sich gezeigt, dass der Versuch, etwas auszudetaillieren für solche Indirect Par Contracts, die eben nicht unter den Variable Fee Ansatz fallen, sehr, sehr schwierig ist. Da gab es verschiedenste Vorschläge von Aktuarsorganisationen. Letztendlich einen Vorschlag, der für alle Vertragstypen ein befriedigendes Ergebnis erzielt, konnte ich bisher noch nicht ausmachen. Deswegen gibt es wahrscheinlich hier auch dann unterschiedliche Ansätze, je nachdem, was für ein Geschäft es sich handelt, aber auf die gleiche Zielsetzung hin. Und hier ein bisschen Raum zu lassen, dass sich dann in der Praxis was Best Practice rausbildet, ist, glaube ich, der einzige Ansatz, um das Thema irgendwie zuzubekommen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon bei vielen noch ein Störgefühl, weil der ursprüngliche Vorschlag der Industrie war ja, ein Ansatz für Participating Business, für überschussberechtigtes Geschäft vorzuschlagen, den sogenannten Industrievorschlag. Und das ISB hat ja den Scope eingeengt, das Ganze dann als Variable Fee Ansatz jetzt bezeichnet, aber da fallen eben nur Teile der Versicherungsverträge drunter, die Industrie als überschussberechtigt bezeichnet. Ich glaube, gerade im deutschen Kontext ist es relativ komfortabel, denn die deutschen Verträge in ihrer Ausgestaltung fallen aus Sicht der Anwender unter den Variable Fee Ansatz. Aber es gibt eben dann außerhalb vom Variable Fee Ansatz auch noch Verträge, und hierum ging auch die Diskussion im September vor allem. Und wenn man akzeptiert, dass es diese Zweiteilung gibt, Direct Participating Contracts, Indirect Participating Contracts, dann, glaube ich, ist die prinzipienbasierte OCI-Lösung der Schritt in die richtige Richtung für diese Indirect Participating Contracts. Es gibt aber einige, die durchaus sehr unzufrieden noch sind, dass es überhaupt diese Zweiteilung gibt, und sagen, mit der Zweiteilung können wir uns eigentlich nicht abfinden, denn es wird dazu kommen, dass zwischen diesen beiden Buckets es Cliff-Effekte gibt und es eben kein weicher Übergang ist, sondern je nachdem, ob ich eben rechts oder links in den Topf falle, dann doch meine Performance-Darstellung sehr unterschiedlich aussieht, und das ist eigentlich nicht zufriedenstellend. Und ein zweites Argument, das dann angeführt wird, ist dann auch die Komplexität, weil man letztendlich doch eine ganze Reihe, man könnte es als unterschiedliche Modelle bezeichnen, zumindest die übergeordnete Zwecksetzung, eigentlich ein Bewertungsmodell, ein Measurement-Modell für alle Versicherungsverträge, die ist natürlich schon, das ist schon relativ weit weg. Ich vergleiche das mal mit IFRS 9, das ist auch mal angetreten und gesagt, Fair Value für alles. IFRS 39 ist viel zu kompliziert und am Ende haben wir jetzt dann doch auch was doch ganz schön viele Töpfe bereithält. Und vielleicht sind wir auch wieder so im IFRS 4 so ein bisschen in dieser Diskussion gerade. Und für mich ist das Thema noch nicht ganz beendet, aber in der Industrie, glaube ich, gibt es da auch unterschiedliche Positionen, ob man hier in Richtung eines Kompromisses jetzt steuert oder ob man sagt, na, das ist eigentlich nicht akzeptabel, diese Teilung in die verschiedensten Modelle. Ich glaube, für einen rein Deutschen, jemand, der nur deutsches Geschäft hat, ist es dann ein bisschen eine theoretische Diskussion, aber für viele andere ist es durchaus bedeutsam. Also wir sprechen da eben vor allem von Universal Life Business in den USA. Belgische Verträge fallen vielleicht runter, Schweiz ist auch nicht ganz so klar. Immer dann, wenn die Underlying Items, die Kapitalanlagen, auf denen die Überschussbeteiligung beruht, nicht klar identifizierbar sind, immer dann hat das ISB ein Problem mit dem Variable Fee Ansatz, der die ganze Asset-Schwankung letztendlich in der Liability aufgehen lässt. Ich kann das konzeptionell verstehen, diese Bedenken, und es ist auch irgendwo konzeptionell logisch, dass man dann versucht, eben für die anderen Versicherungsverträge, die überschussberechtigt sind, aber dann irgendeine Sonderbehandlung noch bedürfen, weil das ganz normale generelle Modell mit einer Locked-In-Interest-Rate macht auch keinen Sinn, dass man hier versucht, noch was bereitzustellen für dieses Vakuum zwischen dem Variable-Fee-Ansatz und ganz klassischem nicht überschussberechtigten Geschäft. Und ich glaube, mit der prinzipienbasierten OCI-Definition, das habe ich glaube ich schon zwei, dreimal gesagt, wenn überhaupt, dann ist das die richtige Richtung. Ja. Aber man wird sehen, über die nächsten Wochen wird die Diskussion auch hier anhalten, auch in der Industrie. Also da gibt es noch keine klare Meinungsfindung in der europäischen Industrie.
Darf ich was fragen? Entschuldigung. Fragen zum Verständnis. Und zwar interessiert mich vor allen Dingen der Wechsel der Ansätze. So wie ich das jetzt verstehe, darf ich aber nur von OCI zu Gesamt-G&V. Ich darf nicht von Gesamt-G&V zu OCI zurück, korrekt? Weil wenn ich einmal alles erfolgswirksam gestellt habe, dann ist das der überlegende Ansatz. Das ist was weiterhin so. Das ist sowas wie eine bevorzugte Lösung und die OCI-Lösung ist die, das ist dieses alte verdeckte Preferred Approach und Alternative Approach. Und der OCI Approach hat doch nur die Wertung Alternative Approach und dann ist dieser Wechsel der Ansätze, also wenn ich dann, ich sage zwar, es ist ein Change in Policy, aber es wird nicht bilanziert wie ein Change in Policy, richtig? Sondern es ist irgendwie, meine Vergangenheit passe ich nämlich nicht an, sondern ich gehe prospektiv, mache ich das, ne? Also ein Change in Policy mit prospektiver Erfassung, so muss ich das verstehen. Wenn ich von OCI in G&V wechsle. Ich kann sowieso nicht von G&V in OCI wechseln.
Was sprechen Sie jetzt genau?
Eigentlich geht es ja um die anderen Wechsel zwischen Effective Yield und Current Period Yield. Das ist ja der Wechsel der Ansätze. Ob ich eine Economic Smith mit habe oder nicht.
Sonst wechsle ich nicht. Nee, das ist mir klar.
Ja, ich wechsle aber nicht zwischen P&L und OCI-Darstellung hin und her.
Das kommt nur auf den
Zusatz an. Mache ich am Anfang einmal eine Designation meines Portfolios und dann fahre ich in dem Ansatz. Hier geht es letztendlich innerhalb des OCI-Ansatzes. Nehme ich da eine Book Yield zur Abbildung der Interest Expense in der P&L oder nehme ich die Effective Yield? Genau, Frau Schmier.
Okay.
Und dazu kann ich eben gezwungen sein, weil eine Book Yield kann ich eben in einem kleineren Anwendungsgebiet nur anwenden wie die Effective Yield. Die Book Yield ist eigentlich der OCI-Ansatz innerhalb des Variable Fee-Ansatzes, der letztendlich, ich sag mal, die Assets spiegelt auf die Liability-Seite in der Performance-Darstellung. Die Effective Yield sagt eben, diese Spiegelung ist eigentlich nicht möglich, wenn ich die Assets nicht klar identifizieren kann. Also brauche ich eine andere Möglichkeit, um eine Cost-Based Measure für den Interest Expense aufzustellen. Und hier hat man dann ja relativ viel Freiheiten, wie man das definiert. Da gibt es eben dann verschiedenste Ausprägungen. Und unter Umständen kann ich eben von dem einen, muss ich von dem einen in das andere überwechseln. Wenn die Voraussetzungen für den Book Yield Approach nicht mehr vorhanden sind. Und das adressiert, also das ist ein sehr spezieller Punkt, der wahrscheinlich keine so große Praxisrelevanz hat.
Okay, verstanden.
Das ist keine Bilanzierungsoption, die ich jetzt mal ausübe, sondern...
Und mit dem Hedge-Accounting, fällt das dann unter die allgemeinen Regeln von IFRS 9 oder werden das Sonderregeln zum Hedge-Account? Ist es denn Fair-Value-Hedge, korrekt? Ist es ja kein...
Das Derivat bleibt ja erfolgswirksam. Das heißt, ich stelle dann Teile des Grundgeschäfts erfolgswirksam.
Und da würde ich gerne verstehen, ist das dann, das wird ja wahrscheinlich nicht Mikro, sondern Makro-Hedge-Accounting sein, oder? Ist das dann ein Makro-Fair-Value-Hedge oder was wird das?
Weiß nicht, Frau Schmerzmann. Also aus meiner Sicht sind wir nicht im Hedge-Accounting. Wir sind sozusagen, wir sind im IFRS 4 und der IFRS 4 erlaubt uns, das CSM-Unlocking zu beschränken und gewisse Effekte, die eigentlich in der CSM aufgehen würden, aufgrund des Variable-Fee-Ansatzes und nur in diesem Scope sprechen wir von dem Hedging, nicht in der CSM aufgehen zu lassen, sondern in die P&L laufen zu lassen. Und ich glaube, man versucht oder man möchte das nicht letztendlich völlig freistellen, was jetzt jemand aus dem CSM-Unlocking herausnimmt, sondern schon unter gewisse Voraussetzungen stellen und die erinnern an Hedge-Accounting. Aber im Ergebnis erwarte ich hier keine strikten Hedge-Accounting-Regeln, sondern gewisse Voraussetzungen, Dokumentationsanforderungen. Aber
also kein Rebalancing und sowas.
Kein echtes Hedge-Accounting. Ja. Aber eben nicht die Möglichkeit, dass ich am 31.12. mal überlegen kann, dann nehme ich jetzt die Änderungen der eingebetteten Derivate rein in dieses CSM-Unlocking oder nehme sie lieber raus. Das möchte man auch verhindern, was auch verständlich ist. Vielleicht, das ist nochmal ein guter Punkt, hatte mich positiv geäußert zu dem Hedging. Ein Kritikpunkt ist schon noch, dass es jetzt eine Lösung, die bereitgestellt wird für den Variable-Fee-Ansatz. Ich glaube, da funktioniert es in den meisten Fällen auch ganz gut. Man muss natürlich sehen, wie dieser Effective-Field-Ansatz, also Indirect-Par-Contracts, wo auch Garantien drin sein können. Hier gibt es noch viel Unsicherheit, wie es da genau funktionieren sollen. Da gibt es auch noch Unsicherheit, was die Interpretation des Unlocking betrifft, der CSM. Also für was mache ich da ein Unlocking oder nicht? Da gab es zwar Entscheidungen vom ISB und Staff Paper dazu, aber im Detail die Interpretation ist durchaus sehr relevant, dann auch was Option Guarantees betrifft und dann in Verbindung auch wieder das Thema Hedging. Also in dieser mittleren Kategorie ist einfach noch Unsicherheit. Ich glaube, den Variable Fee Ansatz, den hat man jetzt ganz gut abgearbeitet. Aber die Mittelkategorie, die ist noch nicht 100% geklärt und auch agreed.
Ist das etwas, was der ISB noch auf der Agenda hat, oder ist das etwas, was er als abgearbeitet ansieht? Wenn ich jetzt einmal frage vor dem Hintergrund, dass man ja die Beratung im Wesentlichen bis Ende des Jahres abgeschlossen haben will, taucht das Thema dann nochmal auf oder sagt man schlicht und einfach, naja, bestenfalls als Restant, aber eigentlich haben wir die Beschlüsse ja schon gefasst? Um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, also wie viel ist denn jetzt eigentlich noch offen und muss noch in irgendeiner Form diskutiert werden? Wir sagen, Variable Fee ist durch, Non-Par ist im Prinzip durch, Reassurance, glaube ich, betrachtet man als durch. Ja. Was fehlt dann noch?
Also ich bin mir nicht sicher, dass das ISB das Thema nochmal auf die Agenda nehmen wird. Das haben sie zumindest nicht vor. Und es wird jetzt nicht so einfach sein, aber die Industrie wird Gespräche, denke ich mal, führen mit dem ISB, um auch zu verstehen, in welche Richtung dann jetzt auch das Drafting läuft von diesen Themen, wie sich das zu einem Bild zusammenfügt. Es gibt halt einfach noch viel Unsicherheit bei diesen Fragen und das macht natürlich die Leute auch nervös. Wenn sich zeigt, da gibt es wirklich noch offene Punkte, dann wird schon nochmal Druck ausgeübt werden, auch dass das ISB das nochmal auf die Agenda bringt. Ich meine, wenn es noch Riesenprobleme gibt, dann, aber das ISB geht mal davon aus, dass sie jetzt eigentlich relativ schnell voranschreiten können. Und die Zeitplanung, die wird jetzt auch mehr oder weniger öffentlich immer vorangetragen, dass man eigentlich Ende des Jahres, vielleicht noch im Januar, Rugerforst sagt immer noch Dezember, auch gestern nochmal fertig sein möchte. Natürlich, also da glaube ich, gibt es viele in der Industrie, die daran nicht glauben, weil sie doch noch eine Liste von Themen vor sich hertragen.
Aber auch eine Liste von Themen, wo man nicht sagt, ich habe hier Klärungsbedarf, weil das unklar ist, sondern eine Liste von Themen, die der ISB vielleicht abweichend geregelt hat, die man gerne aber anders sehen möchte. Mhm. Ja, und da kann ich verstehen, dass der ISB sagt, sorry, jetzt ist over.
Game over.
Mit den einen nicht näher genannten Finanzminister zu zitieren. Ja.
Also es gibt zwei Themen, die noch das Zeug haben, meine persönliche Sicht hier für Unruhe zu sorgen. Das ist diese mittlere Kategorie, die ich genannt habe. Ob die überhaupt existieren darf oder ob man, also ob man letztendlich den Cliff-Effekt zwischen diesen beiden Participating-Kategorien einnivellieren kann und was es dazu benötigt, um das einzunivellieren. Und wenn man es sehr stark einnivelliert, dann kann sich natürlich irgendwann die Frage mal stellen, ja, brauchen wir überhaupt die zwei Kategorien? Oder ist es dann im Sinne eines irgendwo vereinfachten Standards nicht doch besser, das Ganze zusammenzupacken? In die Richtung werden sicherlich viele argumentieren. Und der zweite Punkt, der noch sehr kritisch gesehen wird, ist die Ebene, auf der ich die CSM berechne. Oder fälschlicherweise also das Unit of Account von der CSM bezeichnet. Da, glaube ich, meint das ISB, dass sie dazu genügend diskutiert haben und dann prinzipienbasierte Guidance rausgeben. Das macht aber sehr viele sehr nervös, weil diese prinzipienbasierte Guidance eben war, grundsätzlich musst du auf einen Einzelvertrag starten und dann darfst du aggregieren. Und dann gibt es gewisse Voraussetzungen für die Aggregation. Und da gibt es sehr viel Unsicherheit, wie das genau zu interpretieren ist und wo wir dann letztendlich landen und ob das dazu führt, dass man das auf einer sehr, sehr granularen Ebene vielleicht zukünftig ein Measurement machen muss, das dann auch auf der Systemseite Implikationen hat, die nicht übersehbar sind. Aber auch, muss man sagen, natürlich von der Volatilität Implikationen hat. Wenn ich auf einer sehr, sehr granularen Ebene unterwegs bin, dann habe ich eben nicht die Ausgleichswirkungen, auf der sich das Versicherungsgeschäft hat, auch gründet. Und da gibt es auf jeden Fall auch noch Diskussionsbedarf von der Industrie und Klärungsbedarf. Wird sich dann zeigen, ob sich in der Diskussion, sage ich mal, die Sachen so weit klären, dass wir alle sagen, naja, passt ja eigentlich, wenn ihr das dann so final reinschreibt, passt das. Oder ob man das nochmal zurückbringen muss zum Board. Also im Moment, aus meiner Sicht, plant das Staat nicht, das wieder zurückzubringen, haben sie geäußert. Sondern sie wollen es auch das Thema prinzipienbasiert lösen, was ich grundsätzlich gut finde. Aber nachdem es eben Stuff Paper gab, wo sehr klare Beispiele drin waren, die für Verwirrung gesorgt haben, oder nicht klar, aber Einzelbeispiele, die wiederum eben das Prinzip so ein bisschen in Richtung beschrieben haben, die es viele nervös macht, weiß ich nicht, ob man jetzt so aus der Nummer rauskommt, wenn man sagt, na, wartet mal ab, im Standard wird schon alles ganz super sein. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht gut genug. Das sind die beiden großen Themen, die ich so wabern sehe. Daneben gibt es natürlich ganz viele andere Punkte, die auch noch schmerzen und am Schluss hat das ISB auch gesagt, dass sie nochmal einen Gesamtblick drauf machen, ob man dann, ich denke mal, so Sweep-Issues sollte man schon erwarten, dass am Schluss nochmal kommen. Also das halte ich auch für dringend notwendig.
Ja, ich denke, wenn man sich den Zeitplan ansieht, dann ist es schon so, dass man Ende 2016 durch sein will. Wenn ich mir mal angucke, wie man beim Drafting von IFRS 16 vorgegangen ist, dann hat man für den Leasingstandard ungefähr ein halbes Jahr eingeplant. Ja, und hat zwei Vorabrunden geflogen, bevor man dann eigentlich in den Abstimmungsentwurf hineingeht. Wenn ich tatsächlich es schaffe, sage ich mal, die großen Themen adressiert zu haben bis Ende dieses Jahres und meinethalben unter Aussparung der Dinge, wo du sagst, sieht die Industrie noch ein Problem, weil der ISB sagt, nee, wir sind fertig, dann hätte ich im Grunde genommen fast ein halbes Jahr Puffer, um zu sagen, ich könnte mir dann im Zweifelsfall diese Sweep-Issues, wie Sweep die auch immer sein mögen, noch unterschnallen. Also insofern halte ich das nicht für ganz ausgeschlossen, dass das kommen kann. Vielleicht ein Punkt, um den auch nochmal zu adressieren. Auf der ASAF-Sitzung wurde sehr deutlich gesagt, dass es kein Re-Exposure geben soll. Das hat der Stab begründet mit einem Blick ins Due Process Handbuch, da gucken sie offensichtlich neuerdings häufiger rein, nicht nur um Casting Votes irgendwo festzustellen für einen Chairman, sondern sie haben gesagt, die Notwendigkeit für ein Re-Exposure besteht dann und nur dann, wenn der IASB glaubt, durch ein Re-Exposure noch neue Informationen aus dem Markt zu bekommen. Es gibt keinen Grund, ein Re-Exposure durchzuführen, allein aufgrund der Tatsache, dass man Entscheidungen final getroffen hat, die vom Vorabentwurf abweichen. Das ist auch nachvollziehbar, denn ich meine, dann müsste ich im Grunde genommen jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Exposure drauf mache und mich irgendwo anders entscheide, eigentlich wieder ein Re-Exposure machen. Dann komme ich in so eine Endlosschleife. Das wurde relativ deutlich gesagt. Man hat gesagt, dass man diese Position definitiv auch mit dem Due Process Oversight Committee abstimmen will. Das halte ich auch für politisch mehr als vernünftig. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die sollte man relativ deutlich in die Welt hineingeben, dass man sagt, Leute, es hat jetzt 3 Schussmöglichkeiten gegeben, die sind abgelaufen. Schon letztes Mal war es so, dass ihr mehr Themen angeliefert habt, ob zu Recht oder Unrecht, das lasse ich jetzt mal einfach beiseite. Aber ihr habt im Grunde genommen euch nochmal deutlich auch gemeldet zu Themen, bei denen wir eigentlich der Meinung waren, da müssen wir jetzt nicht mehr hantieren. Der IASB sagt, jetzt müssen wir irgendwann auch mal echt den Sack zumachen. Also sonst machen wir uns nicht nur in der Welt lächerlich, sondern sonst kriegen wir einfach auch an dieses große Produkt nie wirklich mal einen Haken. Und ich glaube, die Erwartungshaltung, das würde ich jetzt mal als nationaler Standardsetzer stellvertretend für meine Kollegen, den anderen Standardsetzern sagen, die besteht schon. Also bei aller Sympathie für das, sag ich mal, was die Industrie umtreibt. Wir wollen mit Sicherheit nicht, dass wir sagen, da wird jetzt ein großes Thema so gelöst oder ungelöst gelassen, dass man sagt, man produziert jetzt absolutes Chaos. Aber ich glaube, man muss auch in die Constituency hinein einmal deutlich sagen, Leute, wir können uns zu Tode diskutieren. Ja, und irgendwann läuft uns im Zweifelsfall auch die Marktentwicklung irgendwo davon und dann müssen wir wieder ganz neue Themen diskutieren. Irgendwann müssen wir mal einen Sack zumachen und sagen, das ist jetzt der Stand heute und alles Weitere gibt es dann über ein Post-Implementation Review und dann kommt die nächste Phase. Das ist jetzt vielleicht weniger eine Ansage in Richtung deutscher Unternehmen, glaube ich, denn du hast ja auch gesagt, also dass du das Gefühl hättest, zumindest mal mit den Entscheidungen, die jetzt hier getroffen worden sind, sollten wir in Deutschland weniger ein Problem haben. Das ist vielleicht mehr eine klare Ansage, die dann in Richtung Südwesteuropa geht. Aber ich glaube, die ist wichtig, tatsächlich mal abzusetzen. Ja, dass man sagt, also jetzt kommen wir euch an allen möglichen Ecken entgegen, jetzt müsst ihr aber auch mal in irgendeiner Form bereit sein zu springen. Und ich denke, die Position würde ich auch übernehmen im EFRAG Board, ja, um hier auf der anderen Seite im IASB den Rücken zu stärken. Man kann nicht praktisch immer nur fordern, sondern man muss an der Stelle eben auch mal sagen, müssen wir final mal sagen, wollen wir das Ding eigentlich oder wollen wir es nicht? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man in einigen Ländern sagt, ne, eigentlich haben wir es noch nie gewollt wollen eigentlich bei dem bleiben, bei der unendlichen Freiheit, die wir heute haben. Und dann muss ich sagen, sorry, das ist nicht der Sinn des Standard-Setting. Das war auch nicht der Sinn dieses Projektes.
Dann wäre noch der zweite Punkt offen, der heute Vormittag auch schon mal angesprochen wurde. Und zwar die neu vorgeschlagenen Ansätze zur Anpassung von IFRS 4. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, der IASB plant jetzt im Dezember wahrscheinlich eine Idee dazu rauszubringen. Mit einer Kommentierungsfrist, das Oktoberpaper ist schon raus beim IASB, von nur 60 Tagen. Also es wird jetzt im Oktober entschieden, ob das okay ist, aus Sicht des IASB das Ganze auf 60 Tage zu begrenzen. So dass, wie Herr Bargudde schon anmerkte, im Moment der Zeitplan ist, das Ganze in Q3 nächsten Jahres dann hoffnungsvollerweise fertig zu haben. Genau, es gibt halt 2 Ansätze, die parallel vorgeschlagen werden sollen in dem Amendment quasi. Das ist einmal der Overlay-Approach, den wir ja auch schon diskutiert hatten, und dann das Deferral. Die können wir ja kurz einmal durchgehen, damit wir zumindest schon mal ein Stimmungsbild haben, wie wir uns am Ende dazu positionieren. Also spätestens im Dezember wird es mit dem ED sowieso nochmal auf dem Tisch sein. Wahrscheinlich noch konkreter, als es jetzt vorliegt. Wir hatten diesen Overlay-Approach schon mal besprochen. Das heißt, da geht es ja um die Anpassungsbuchung, um diesen G&V-Effekt, der aus IFRS 9 resultiert, rauszunehmen und ins OCI zu buchen, dieses Overlay-Adjustment, diese Anpassungsbuchung vornehmen zu können. Am Anwendungsbereich hat sich nicht viel geändert, das hatten wir schon besprochen. Also es müssen finanzielle Vermögenswerte sein, die zu Verträgen im Anwendungsbereich von IFRS 4 gehörend klassifiziert werden und halt nach IFRS 9, nicht aber nach IAS 39 zum Fair Value Through Profit or Loss bewertet werden. Wenn dann sich zukünftig diese Klassifizierung ändert, das heißt, künftig dieser Anwendungsbereich erfüllt wird, wird das Ganze prospektiv ausgestaltet. Also man kann dann prospektiv auf diesen Overlay Approach für die jeweiligen Vermögenswerte umswitchen. Festgelegt wird auch, dass es beendet werden muss, selbstverständlicherweise, wenn diese Kriterien nicht mehr erfüllt werden vom Anwendungsbereich. Was dann im OCI bis dahin geparkt wurde, wird direkt direkt in die G&V umgebucht werden, also ein Recycling von diesem Betrag. Im Übergang selber von IFRS 9, also man kann diesen Ansatz natürlich nur machen, wenn man IFRS 9 anwendet, logischerweise, wird dann allerdings gesagt, wenn man irgendwann auf IFRS 4 umsteigt, wird ja dieser Overlay Approach auch nicht mehr geltend, kann dann auch nicht mehr gelten, und dann soll aber auch diese Anpassung über die Gewinnrücklagen dann umgebucht werden. Insofern ist da ein bisschen inkonsistent zwischen ich beende den freiwillig oder ich muss ihn beenden, weil IFRS 4 angewendet wird, oder ich beende den, weil die Kriterien nicht mehr erfüllt werden. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob das wurde bei Tech, glaube ich, gestern auch diskutiert, ob es da eine andere Umbuchung dann geben soll, ob man das konsistent macht. Herr Backe, wollen Sie da gleich mal...
Der Punkt ist der, wenn der Overlay-Approach abgeschaltet wird, dann sagt der IASB, liegt eigentlich ein Change in Accounting Policy vor. Der muss grundsätzlich retrospektiv laufen und die Differenzbeträge fliegen dann gegen das Eigenkapital. Also die klassische Behandlung, ich passe den Eröffnungsbilanzwert an. Deswegen hat, glaube ich, auch niemand damit irgendwo ein Problem. Das Problem taucht in dem Moment auf, wo ich in der Anwendung des Overlay-Approaches nun feststelle, dass bestimmte Assets, die bislang Versicherungsschulden bedeckt haben und die ich eben nach IFRS 9 zum Fair Value Through Profit and Loss führen muss, demnächst nicht mehr zu der Bedeckung dienen, also nicht mehr in diesen Kranz hineinführen und damit nicht mehr von der Behandlung unter dem Overlay-Approach profitieren würden. Für die steckt der IASB vor, dass der bei diesen Assets geparkte OCI-Betrag umzubuchen ist in die G&V. Für sich betrachtet klingt das alles logisch. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sieht aber die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Dingen aus, insbesondere dann, wenn ich wohl möglichen Versicherer habe, bei dem dieser OCI-Betrag erhebliche Ausmaße annimmt. Schaffe ich dann nicht ungewollt eigentlich eine Strukturierungsmöglichkeit, indem ich sage, da wartet doch kein Mensch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis dann irgendwann der Overlay-Approach abgeschaltet wird, sondern da werden wir spätestens einen Tag vorher eine gigantische Markttransaktion sehen, bei denen nochmal schnell eben realisiert wird, damit die Ergebnisse nicht letztlich verloren gehen im Eigenkapital. Und das ist ein Punkt, bei dem ich mir halt überlege, ist das von den Effekten her gewollt, ist das wirklich so gewünscht? Oder müsste man nicht an der Stelle dann im Zweifelsfall eher sagen, nee, idealiter sollten die beiden Regelungen eigentlich konsistent sein. Und wenn ich der Meinung bin, dass sie konsistent gibt, gibt es natürlich zwei Handlungsmöglichkeiten. Entweder ändere ich die beim Abschalten des Overlay-Approaches und sage, alles, was bis dahin dann im OCI ist, wird einmal geroutet über die G&V. Oder ich passe die Regelung bei Anwendung des Overlay-Approaches an und sage, das, was für ein Asset, das bislang qualifizierte, sich aber jetzt nicht mehr qualifiziert, Ergebnis in OCI, das bleibt im Eigenkapital und wird nicht mehr recycelt. Das sind zwei Möglichkeiten, die man sehen kann. Tech hat da nicht großartig drüber diskutiert. Ich weiß auch nicht, inwieweit ich die Mitglieder dann irgendwo nachher damit abgehängt habe. Ja, es hat ein einziges Mitglied gesagt, ja, idealiter sollte das konsistent sein, aber das war es dann auch. Also ich sehe schlicht und einfach den Punkt, dass dieses Zusammenspiel dieser beiden Regelungen, die für sich sinnvoll sind, eigentlich dazu führen wird, nach meiner Erwartung, dass die Rücklage zu dem Zeitpunkt, wo der Overlay-Approach abgeschaltet wird, relativ klein sein wird. Ja. Und das finde ich auch absolut verständlich, dass das so ist. Ich sag mal, wenn ich im Unternehmen wäre, würde ich wahrscheinlich auch dafür sorgen. Ja. Also da weiß ich einfach nicht, ob das wirklich ganz sinnvoll ist, was man da sich ausgedacht hat. Es wurde aber auch relativ deutlich, das sollte ich vielleicht auch sagen, dass der Anwendungskreis für diesen Overlay-Approach bei Tech nahe Null gesehen wurde. Ja, weil man gesagt hat, also wir erkennen sehr wohl, dass das gerichtet ist auf die sogenannten Bank Insurer, das heißt auf die Banken, die irgendwo einen substanziellen Versicherungsteil unter sich haben, an dem Predominance-Kriterium scheitern. Da wird gesagt, ist das jetzt wirklich der Riesenwurf, den wir hier erreicht haben, oder ist es für die nicht tatsächlich in letzter Konsequenz doch angenehmer, IFRS 9 halt gleich vollständig anzuwenden? Denn ich muss IFRS 9 ja sowieso anwenden, auch beim Overlay-Approach. Ich habe aber noch das Problem, dass ich hinten dran auch noch eine IAS-39-Maschine laufen lassen muss, denn ansonsten weiß ich ja nicht, welchen Betrag ich gegen das OCI buchen muss. Dann kommen diese ganzen Zusatz-Disclosure hin, die jetzt sicherlich deutlich runtergefahren wurden gegenüber dem, was der Staff mal verlangt hat. Aber all in all muss ich mir halt wirklich die Frage stellen, gewinne ich eigentlich so wahnsinnig viel? Und das, was Tech-Mitglieder indikativ mal reingestreut haben, Und was der Stab mitgeteilt hat aus der Insurance Working Group scheint zu sein, nee, wahrscheinlich ist es dann wirklich einfacher, IFRS 9 doch voll anzuwenden in dem Konglomerat und mit Non-Gap-Measures zu arbeiten, um die aufkommende Volatilität zu erklären. Das heißt, ich habe hier im Grunde genommen eine Lösung vorliegen, die faktisch aber eigentlich dann doch nicht eine Lösung ist, weil sie im Grunde genommen so unappetitlich in ihren Folgen wird, dass man sagt, na danke, da nehme ich dann doch lieber mal Abstand davon. Das war die Rückmeldung, die bei Tech rauskam. Ich weiß nicht, Roman, ob du aus dem Versicherungskreis irgendwo was anderes gehört hast, aber die Meldung, sag ich mal, war relativ deutlich, dass man gesagt hat, schickt IASB, dass euch so viel Gedanken darüber gemacht hat, aber danke, das kaufen wir nicht. Also jetzt lass uns mal über das Deferral sprechen.
Der ganze Overlay ist doch nur für eine bestimmte Sorte von finanziellen Vermögenswerten, nämlich die zum Fair Value through Profit or Loss bewertet werden. Correct. Das heißt, den ganzen Expected Credit Loss Kram, den muss ich komplett durchziehen, richtig? Also das ganze neue Impairment, die Regeln, die schlagen mich, die mache ich voll. Ich habe doch nur die Anpassungsbuchung dort, wo ich bislang einen finanziellen Vermögenswert hatte, den ich Fair Value through OCI bewertet habe.
Oder at Cost.
Mhm. Den kann ich, wo ich jetzt nach IFRS 9 gezwungen bin, Fair Value through Profit or Loss zu machen, kann ich dann einmal eine Anpassungsbuchung machen. Das spart mir, so wie ich das ja verstanden habe, ist ja der größte Aufwand. So wie ich das mal gesehen habe, ist ja der Expected Credit Loss, das macht einen Riesenaufwand. Das habe ich auch alles an der Backe. Also ich sehe die Erleichterung nicht beim Overlay-Approach.
Man muss nicht um eine Erleichterung, es geht um eine Vermeidung
von Overlay. Von Volatilität.
Das ist der Punkt, und der wurde gestern auch lang und breit diskutiert. Man hat nochmal gesagt, dass es wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, was die Treiber eigentlich für diese beiden Alternativen waren. Und das Problem ist, die sind halt nicht komplementär zueinander, sondern sie sind völlig losgelöst voneinander. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, ich versuche alle Probleme, die auftreten, mit zwei Ansätzen zu erschlagen, sondern ich versuche zwei ganz gezielte Probleme mit zwei Ansätzen zu schlagen, aber dazwischen wird eine große leere Menge sein.
Ja, aber die beiden Ansätze sind doch komplementär zueinander.
Nee, das sind sie leider nicht, das ist eben das Problem. Das heißt, der Overlay-Approach gilt im Grunde genommen tatsächlich nur der Vermeidung eines einzigen Themas, nämlich der Vermeidung von Accounting Volatility, von Accounting Mismatches. Das ist das Einzige. Was anderes adressiert das Viech gar nicht. Und dann auch für ein bestimmtes Subset halt von Unternehmen und bestimmten Assets. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ich will damit alle Volatility bestreiten, sondern es geht also eigentlich nur um eine bestimmte Art von Volatility, die aus bestimmten Assets bei bestimmten Fallkonstellationen resultiert. Ja. Okay. Und der Deferral-Ansatz, der ist eigentlich tatsächlich getargetet gewesen, wirklich an das, was die als Pure Insurer bezeichnen und damit eigentlich auch wieder an ein sehr, sehr enges Subset. Dass ich sagen muss, okay, irgendwo fällt da wahrscheinlich zwischen die beiden Ansätze einer durchs Raster. Der kann dann theoretisch den Overlay-Approach machen, nur wird da vielleicht nicht so wahnsinnig viel bei rauskommen, insbesondere keine Arbeitsersparnis. Also das ist vielleicht so das erste Feedback, was da aus dem Overlay-Approach aus Tech herauskam. Also ja, eine Lösung, damit kann man wohl irgendwas wegdrücken, aber gebrauchen kann es eigentlich keiner. Der andere Ansatz?
Genau, dann kommen wir gerne noch zum Deferral. Also das Abstimmungsergebnis oder die Streitigkeiten im Board sind, glaube ich, bekannt, dass es erst 7-7 war und dann Roger Forst sein Casting-Vote genommen hat, um das jetzt doch noch durchzudrücken. Genau, also dieser Deferral-Approach gilt halt für Unternehmen, die Versicherungsverträge nach IFRS 4 ausgeben, wenn, was wir halt auch schon gesagt hatten, die Versicherungsaktivität predominant ist. Also das ist quasi ihr Kriterium, an dem sie das Ganze aufhängen. Und wenn diese Predominance dann vorliegt, ist es halt für alle gehaltenen finanziellen Vermögenswerte zu machen, das heißt auf Reporting-Entity-Level. Und dieses Predominant wollen sie halt aus den versicherungstechnischen Bruttoverpflichtungen im Vergleich zu den gesamten Verpflichtungen des Unternehmens halt bewerten, also zu Beginn, wenn IFRS 9 angewendet werden müsste, das heißt dann 1.1.2018, und lässt es eigentlich so als Kriterium damit stehen, weil sie halt gesagt haben, was wir auch schon besprochen hatten, dass sie keinen quantitativen Schwellenwert vorgeben wollen. Ich persönlich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, was nicht predominant ist, aber auch nicht zu sagen zu wollen, was predominant ist. Also es ist, glaube ich, am Ende wesentlich einfacher, wirklich zu sagen, das ist die Schwelle, die stellen wir uns vor. Weil ich glaube, ansonsten wird es auch immer Unsicherheit geben, wo es dann, falle ich jetzt rein oder falle ich nicht rein, mit der Negativformulierung und das auch nur in der Basis for Conclusion zu machen. Mal schauen, ob der ISB sich dann doch noch dazu durchringt, irgendwas zu machen. Ja. Ferner haben sie gesagt, dass quasi jährlich zu überprüfen ist, ob diese Predominanz immer noch vorherrscht, wenn es halt nachweisliche Veränderungen in der Unternehmensstruktur gibt, die halt darauf schließen lässt, dass eben dieses vorherrschende, diese vorherrschende Versicherungsaktivität nicht mehr da ist, also Kauf oder Verkauf einer Geschäftseinheit. Und wenn das dann dazu führt, dass die Predominanz nicht mehr gegeben ist, muss halt zu Beginn der nächsten Berichtsperiode auf IFRS 9 umgestellt werden. So jetzt der aktuelle Vorschlag. Gibt es natürlich auch noch Ausweis- und Anhangangaben, die vorgesehen werden, etc. Weiterhin wird dann halt, wurden auch Übergangsvorschriften schon mal fixiert. Und wichtig, was auf jeden Fall noch wichtig zu nennen ist, ist auch, dass Sie jetzt gesagt haben, Sie wollen das Ganze dann, also beide Vorschläge ab 01.01.2018 anwenden und diesen Deferral Approach aber mit einer Sunset Clause versehen. Das heißt, ab dem 01.01.2021 müssen die Unternehmen auf IFRS 9 umstellen. Das heißt, Sie wollen halt begrenzen, dieses Deferral, dass es halt nur auf diese drei Jahreszeitraum quasi noch geben kann. Sollte dann IFRS 4 immer noch nicht fertig sein, haben die Unternehmen quasi noch die Möglichkeit, diesen Overlay-Approach zu machen. Also darauf können sie sowohl vorher als auch zu dem Zeitpunkt dann theoretisch noch umstellen. Man geht aber eigentlich davon aus, dass schon vor Ablauf dieser Sunset Clause IFRS 4 eigentlich fertig ist. So ist zumindest der aktuelle Plan. Also sie haben da auch schon nochmal einen Jahrespuffer eingebaut. Insofern wird es dazu hoffentlich nie kommen. Das ist so der aktuelle Ansatz.
Das sagt nicht der ISB. Das sagt doch nicht der ISB.
Gibt es dazu Anmerkungen oder Einschätzungen Ihrerseits?
Ich habe nur eine Frage. Wie kann es sein, dass nur ein Boardmitglied dagegen stimmen wird, wenn vorher sechs dagegen gestimmt haben? Was haben dann die anderen fünf gemacht? Denen ist die späte Erkenntnis gekommen, oder?
Ich glaube schon, dass es Ihnen auch nochmal wichtig war, die Constituents abzuholen, wenn sie selber sagen, wenn unsere Meinung schon so divergiert, dass wir nicht wissen, was besser oder schlechter ist, dass wir dann zumindest nochmal gucken, was in der Welt passiert. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass dann nur noch einer sagt, er ist dagegen, aber ich sag mal, wenn man das jetzt schluckt, dann will man vielleicht immer noch das Beste draus machen. Also
ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist, das eine Mitglied, was dagegen ist, ist generell gegen die Erleichterungsregeln. Der stimmt also auch gegen Overlay-Approach, weil er sagt, also ich sehe den Punkt einfach nicht. Man kann das durch Kommunikation so heilen, das Problem. Damit steht er aber wirklich alleine. Die anderen haben gesagt, die 7-7 Entscheidung kam zustande, weil man sich äußern sollte zu einem sehr isolierten Problem. Bei der Frage, ob der Entwurf verabschiedet werden soll oder nicht, ging es aber um eine Paketlösung. Und all diejenigen, die praktisch gegen das Deferral waren, waren gleichzeitig aber für den Overlay-Approach. Und jetzt muss ich mich halt entscheiden, was ich will. Denn der IASB hat nicht zugelassen, dass nur der Overlay-Approach exposed wird. Also wenn man, sagen wir mal, drei Möglichkeiten angeboten hätte, nur Overlay, nur Deferral oder beides, dann glaube ich, hätte es eine deutliche Mehrheit für nur Overlay gegeben. Durch den Punkt aber, dass man diese Wahl gar nicht gegeben hat, sondern nur gesagt hat, wollen wir das Päckchen exposen oder wollen wir es nicht exposen, haben einige eben gesagt, okay, jetzt muss ich eine Wertungsentscheidung treffen. Ist diese unappetitliche Sache mit dem Deferral für mich so wichtig, dass ich überhaupt dagegen stimme? Und da haben Leute eben diese Wertungsentscheidung pro Entwurf und gegen ihre innere Überzeugung getätigt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der den Umschwung gebracht hat. Aber das bringt mich halt nochmal zurück auf das, was ich heute Morgen schon sagte. Es nimmt nicht das generelle Unbehagen von dem Deferral per se. Und je nachdem, wie stark man jetzt also noch versucht, diese Deferral-Lösung, die sowieso schon wirklich mit der Brechstange erzeugt wurde, noch zu modifizieren, desto gefährlicher wird das Ganze, dass bei der endgültigen Abstimmung jemand sagt, also jetzt ist das Ding noch unappetitlicher geworden, als es sowieso zu Zeiten des Entwurfs schon war und deswegen bringt es mich jetzt tatsächlich auf die andere Ecke. Also das ist, glaube ich, die große Gefahr, die da besteht und die man halt sehen muss. Aber das erklärt, warum dieses unterschiedliche Abstimmungsverhalten dann da ist. Also, dass man tatsächlich sagt, das eine war eine Paketlösung, ja, da muss ich eine Kröte schlucken, aber das Paket ist mir wichtig, ja, und das andere war eine singuläre Entscheidung. Ich hatte einen fachlichen Punkt, der mir wichtig war. Der ISB sagt ja, dass wenn ich diesen Test of Predominance nicht mehr schaffe, dass ich dann sofort zu Beginn der nächsten Reporting-Periode nach IFRS 9 bilanzieren muss. Wenn man mich abstrakt fragen würde, finde ich das richtig, würde ich sagen, wahrscheinlich schon. Wenn ich mir dann mal das Gesamtgemenge angucke, dann muss ich sagen, dann halte ich von dieser Lösung absolut gar nichts. Aus zwei Gründen. Erstens, wir reden über eine Interimperiode von 3 Jahren. Was ich damit faktisch erreiche, ist, dass ich aus Accounting-Sicht einem Versicherer untersage, in den 3 Jahren irgendeine Akquisition irgendeines Nicht-Versicherungsunternehmens zu tätigen. So, da muss ich sagen, also Accounting drives the business, Fragezeichen, fände ich ein bisschen schräg. Der zweite Punkt ist der, dass eigentlich wir immer gesagt haben, wir brauchen diese Vorbereitungszeit, damit wir sauber in irgendeiner Form migrieren können. Wenn ich jetzt sage, innerhalb von einem Bruchteil eines Jahres löst ein externes Ereignis aus, dass ich jetzt binnen ganz kurzer Zeit springen muss und auf einmal alle IFRS 9 Zahlen bereit habe, dann stelle ich mir die Frage, wo sollen die denn auf einmal herkommen? Das heißt, ich glaube, dass man an der Stelle einfach den Konnex nicht sieht zwischen, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich, um die Umstellung tatsächlich sauber zu bewerkstelligen, und der Frage, wie kann ich im Grunde genommen den Wechsel von einem Predominant Insurer zu einem nicht mehr Predominant Insurer irgendwo sicherstellen. Und ich glaube, dass da die Wertungsentscheidung einfach nicht sauber gefällt ist. Also ich habe ein Problem damit. Ich glaube einfach nicht, dass das tatsächlich zu belastbaren und verlässlichen und sinnvollen Ergebnissen führen wird.
Umgekehrt wird es nicht geregelt. Ne? Ich war vorher nicht Predominant, jetzt erwerbe ich einen Insurer, jetzt bin ich Predominant, jetzt wechsle ich auch, weil wenn das nicht... dann müsste man eigentlich
ja,
den umgekehrten Weg auch gehen.
Das ist richtig,
wenn der aber nicht gegangen wird, dann wäre es ein weiteres Argument
gegen dieses Thema. Geht, genau, das geht halt nicht, weil der IASB sagt, diesen Predominance-Test musst du zum 01.01.2018 machen. Du kommst praktisch nicht nachträglich rein in diese Deferral-Lösung, sondern du kommst höchstens raus. Das ist also eine Einbahnstraße.
Ja, ja, aber das ist ja dann auch nochmal ein Argument. Wenn es in die eine Richtung geht und sagt, wenn du dann rausfällst, dann musst du einen neuen anwenden, dann müsste es eigentlich auch umgekehrt sein. Mhm. Ja, weil wenn ich sage, am Anfang wird es entschieden und das war es für die 3 Jahre, dann muss es in beide Richtungen gelten.
Ja. Die Business-Restriktion habe ich ja jetzt auch schon. Das Versicherungsunternehmen darf ja dann auch in 2017 nichts kaufen. Es muss ja dann 2017, wenn es eine günstige Investition geben würde für das Versicherungsunternehmen, müsste das Versicherungsunternehmen in 2017 sagen, wir würden zwar gerne, aber wenn wir jetzt kaufen, dann können wir nicht mehr die Deferral-Lösung machen.
Also
die
Restriktionen gibt es hier die ganze Zeit.
Es würde mich wundern, wenn ein Konzern, der quasi an der Kippe ist, sich dann auf das Deferral bezieht. Also ich glaube, ja, man wird sich einschränken in seiner Handlungsfähigkeit, aber das macht ja das. Ich glaube auch, das hat keine Praxis. Es ist eine theoretische...
Da macht man die Kaufpreisallokation vorläufig einfach im 12-Monats-Fenster.
Ich glaube, das
wird nicht passieren.
Aber die Frage, was meinst du, wird nicht passieren?
Dass das relevant wird für ein Unternehmen. Also ich meine, man deichselt das ja, dieses Predominance-Test, der wird ja nicht so austariert, dass man dann quasi sich direkt auf die Kante setzt und dann mit einem Kauf quasi in dieses andere Lager fällt. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Also wenn eine Versicherung 95% Versicherung ist und 5% Rest, dann ist die vom Geschäftsmodell schon so aufgestellt, dass sie nicht 20% jetzt einen riesen Nichtversicherungskonzern kauft. Also das ist jetzt mein Gefühl natürlich nur, aber auch aus einer reinen Versicherung wird nicht so leicht ein Konglomerat.
Mhm. Bei uns nicht, aber in anderen Teilen der Welt sehr wohl. Ja, das ist die Rückmeldung, die wir halt bekommen haben. Wir haben halt bei ASAF relativ klar festgestellt, das Konglomerate-Thema ist in weiten Teilen in Europa ein Non-Thema, weil nach der Finanzmarktkrise die Dinger eigentlich weitestgehend entflochten worden sind. Ja, natürlich gibt es noch Konglomerate, keine Frage. Und jede Versicherer hat irgendwo eine kleine Bank dabei. Du hattest gesagt, jede oder viele Industrieunternehmen haben irgendwo eine kleine Bank oder eine kleine Versicherung oder so etwas, das schon. Aber dass wir so echte ING-Brocken haben, wo wir sagen, das ist fast ein 50-50-Konglomerat, die Dinger, die gibt's eigentlich kaum noch. Bei uns. Anderswo in der Welt sehr wohl. Ja, da gibt's also noch einige mit 70-30 und 80-20 und was weiß ich
alles. Die sind ja jetzt schon eindeutig in einem Lager.
So, das ist aber die Frage, da kommen wir dann wieder an diese Predominance-Diskussion heran. Wo setze ich die Predominance-Schwelle? Setze ich die bei 90, bei 95, setze ich sie bei 80, bei 70%? Da kommt dann jeweils was anderes heraus. Ja. Und deswegen, glaube ich, hat die Frage schon ein gewisses Gewicht. Aber wenn wir sagen, also es ist uns eigentlich eh egal, dann lass die Leute die Regeln machen, okay. Nur ich stelle mir halt die Frage, wenn ich wirklich meine Sunset Clause ernst nehme und sage, das ist für maximal 3 Jahre, muss ich dann wirklich jemanden zwingen zu sagen, also jetzt musst du ein halbes Jahr früher springen. Also da muss ich sagen, sorry, das bringt eigentlich nichts. Ich würde umgekehrt sogar sagen, durch so eine Regel stelle ich eigentlich eher in Frage, wie ernst ich diese Sunset Clause meine. Denn ich meine, wie schnell man aus 17 18 machen kann, haben wir gerade gesehen. Oder?
Also ich würde das befürworten, dass man ein einmaliges Exercise macht. Klar ist immer noch das Thema, dass es dann im Vorfeld dieses Exercises auch Unsicherheit gibt, aber da sehe ich keine Lösung für das Thema. Für das Thema, dass man jedes Jahr wieder nachweisen muss, dass man ein Versicherer ist, sehe ich eine Lösung. Ich glaube, dass man es nur einmal machen muss. Und genau mit dem Argument, dass es für einen begrenzten Zeitraum ist, das überzeugt mich auch. Ja. Was wir jetzt in dem Kreis hier in dem öffentlichen Teil noch nicht angesprochen haben, ist, dass der Predominance-Test eben im Detail tricky ist und so wie der jetzt, wenn man 1:1 das sehr wörtlich nimmt, wie er im Moment diskutiert wurde, zu Problemen führt. Das möchte ich auch nochmal in der öffentlichen Runde eben ansprechen, dass es sehr genau darauf ankommt, was man dann im Scope sieht für diesen Test im Zähler und im Nenner. Und es hieß Insurance Liabilities, die im Scope von IFRS 4 sind. Da gibt es schon 2 Interpretationsmöglichkeiten. Der IFRS 4 beinhaltet eben auch im Scope Verträge, Investmentverträge mit einem Discretionary Participation Feature, also überschussberechtigte Investmentverträge, wo das Management Discretion hat. Die sind im Scope von IFRS 4, auch wenn kein Versicherungsrisiko dabei ist. Das kann man sagen, sie sind im Scope von IFRS 4, deswegen sind es Versicherungsverträge, aber wenn ich mir die Definition von Versicherungsverträgen anschaue, sind sie keine Versicherungsversicherungsverträge, trotzdem sind sie im IFRS 4 Scope. Das hört sich nach Wortklauberei an, aber das ist durchaus signifikante Teile der Bilanz bei einigen. Und dann im nächsten Schritt habe ich Investmentverträge, die wirklich in IAS 39 fallen, weil sie eben kein Versicherungsfeature dabei haben, aber voll zum Fair Value angesetzt sind auf beiden Seiten der Bilanz. Das können größere Brocken sein. Kann ich wieder sagen, das ist auch typisches Versicherungsgeschäft, Sparprozesse. Hat aber mit IFRS 4 wiederum nichts zu tun. Sollen die jetzt, wenn ich so ein Geschäft betreibe, mir verhageln, dass ich in das Deferral komme? Ich glaube, das war nicht die Zielsetzung vom IASB. Das IASB hatte die Zielsetzung, dass eben wirklich nur Versicherer in den Kranz der Unternehmen kommen, die das Deferral ansetzen dürfen, die nicht signifikantes Bankgeschäft haben. Das hat mit Bankgeschäft wiederum aber nichts zu tun und für die IFRS 9 Anwendung hat ohnehin keine Relevanz, weil ich auf beiden Seiten der Bilanz schon Fair Value habe. Und in diesem Detaillierungsgrad muss man diskutieren, weil man sonst relativ schnell in den Wald kommt und wenn man auf Zahlen schaut und die Zahlen sind ja verfügbar, man muss nur in die Bilanzen schauen. Viel kann man da schon rauslesen aus den öffentlich verfügbaren Informationen, nicht alles, aber da kriegt man schon ein Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, hier über eine definierte Hürde von 2/3 oder 80% zu kommen, wenn das zu eng geschnitten wird. Und ich glaube, man muss nicht vielleicht die Grenze unbedingt jetzt nach unten fahren auf 60% oder so, sondern lieber die Definition ordentlich gestalten, so dass die Zielsetzung erreicht wird vom IASB, nämlich dass kein signifikantes Bankgeschäft letztendlich in die Deferral Solution kommt. Ich hoffe, dass das dem IASB klar ist. Aus meiner Sicht ist es ihm hoffentlich klar oder ist es ihm klar, dass man hier auch im Vorfeld des Exposure Draft am besten noch ein bisschen überlegt, bevor man jetzt hier den Exposure Draft hinknallt 1:1 und dann diese ganzen Fragen im Rahmen der Comment Letter diskutiert werden, sondern vielleicht schon mal einen Schritt machen und einen intelligenten Vorschlag machen und das dann zur Kommentierung raushängen, dann kann man nochmal feintunen.
Scheint nicht der Fall zu sein. Alle hungrig. Hey. Gut. Dann schließen wir diesen Teil ab. Vielen Dank, Frau Schmerze.